Herzlich willkommen zu dieser neuesten Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD. 7% Inflation? Denkste, über 8% sagt jetzt die EU. Das Geld rennt uns nur so durch die Finger, aber die Scholz-Regierung verspricht ja Entlastung. Mit 9-Euro-Ticket und Tankrabatt. Wo ist der eigentlich? Also an meiner Tanke ist er noch nicht angekommen. Kein Wunder. Obwohl der Rohölpreis von März zu April gesunken ist, sind die Benzin- und Dieselpreise immer weiter gestiegen. Bekommen wir von dem Rabatt letztendlich gar nichts ab und die Mineralölkonzerne stecken alles ein? Tatsächlich ist das Gesetz von Linksgelb so löchrig gemacht, dass weder Tankstellen noch Konzerne verpflichtet sind, den Rabatt an die Kunden weiterzugeben. Die können den einfach behalten und uns weiter schröpfen. Was ist von einer Regierung zu halten, die solch ein Gesetz macht?
Also wenn man mich so direkt fragt, was ich von der Regierung halte, die sowas veranstaltet, muss ich sagen, was sind das für Idioten, die solch eine Regierung erstmal möglich machen und die Leute wählen?
Also ich habe noch nie von denen irgendwas gesehen oder gehört, was irgendwie mit Intelligenz zu tun hätte oder was irgendwie gut durchdacht oder gut geplant wäre. Obendrauf kommt ja noch diese ganze Ideologieschiene, ja. Es sind ja immer irgendwelche äußeren Umstände dran schuld, niemals ihre Politik selbst.
Das ist eine totale Mogelpackung, weil letztendlich ist es keine Entlastung, sondern langfristig wird es eine Belastung sein für uns Steuerzahler, weil das wird ja alles wieder mit Geld finanziert, was unser Staat noch gar nicht hat.
Wenn man bedenkt, dass das 9-Euro-Ticket für jedermann zu haben ist, wir aber lediglich diejenigen, die auf dem Land leben, aufs Auto angewiesen sind, weil der Bus nur dreimal am Tag fährt und das mitten in NRW, ist das andere auch eine Farce.
Und für diese Farce, 9-Euro-Ticket und Tankrabatt, auch dafür verschuldet sich Deutschland in einem ungeheuren Ausmaß. 140 Milliarden neue Schulden in diesem Jahr, dazu ein Haushalt von insgesamt über 500 Milliarden. Das dürfen alles wir bezahlen, meine Damen und Herren. Und das, obwohl viele von uns nicht wissen, wovon sie den nächsten Wochenendeinkauf finanzieren sollen. Ums Geld geht's in dieser Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Über den Haushalt und eine Schuldenbremse, die keine Schulden bremst, reden wir mit dem Haushaltsexperten der AfD-Bundestagsfraktion, mit Peter Böhringer. Über düstere Zeiten für die Energieversorgung Deutschlands, über Tankstellen ohne Sprit und Tankrabatte, die nichts billiger machen, sprechen wir mit dem energiepolitischen Sprecher der AfD im Bundestag, Steffen Kotré. Warum die Zuwanderung von vermeintlichen Fachkräften uns alle nur viel kostet und der Wirtschaft gar nichts bringt, das erklärt Joachim Paul, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz und Mitglied im Bundesvorstand unserer Partei. Wenn fast 44% der arbeitsfähigen Afghanen, die in Deutschland leben, Hartz IV bekommen, bei den Syrern sind es übrigens fast 2/3, die eben gar nicht arbeiten, dann läuft etwas gehörig falsch. Was genau und was jetzt zu tun ist, erklärt Joachim Paul jetzt, hier bei uns in 7 Tage Deutschland. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Wochenendpodcast, sagt Detlef Friehe. Gut, dass Sie bei uns sind. Jeden Freitag frisch, hier ist 7 Tage Deutschland. Der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut, auch weil ihr Fachkräfte fehlen, Techniker, Handwerker kaum mehr zu bekommen. Über 800.000 unbesetzte Stellen lähmen die Wirtschaft. Alles eine Folge falscher Familien- und auch Bildungspolitik. Der Staat lenkt nicht, scheint sich kaum für die Probleme der Menschen und der Unternehmen zu interessieren. Die Folge, alle wollen studieren und viel Geld verdienen. Sich die Hände schmutzig machen bei einer handwerklichen Ausbildung will kaum noch einer. Das vermeintliche Allheilmittel scheint die Zuwanderung zu sein. Fachkräfte aus dem Ausland versprechen uns Merkel oder Scholz gleichermaßen. Joachim Paul, Mitglied des Bundesvorstandes, jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Paul.
Schöne Grüße nach Berlin.
Herr Paul, brauchen wir denn überhaupt Zuwanderung in Deutschland?
Unser Arbeitsmarkt steht vor tiefgreifenden Herausforderungen. Wir haben es zu tun mit Industrie 4.0. Das heißt, es wird Mechanisierungsrunden geben. Es wird immer mehr künstliche Intelligenz eingesetzt und es kommt dann zu einer großen Rationalisierung. Das heißt, man spart Arbeitskräfte ein. Insbesondere Routinetätigkeiten werden sicherlich irgendwann perspektivisch durch KI, also durch Roboter ersetzt. Das ist noch nicht so große Zukunftsmusik. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das bedeutet für die Einwanderungspolitik, dass wir eben nur noch punktuell und zielscharf Fachkräftezuwanderung brauchen. und zwar von Menschen, die gut ausgebildet sind, sich schnell hier integrieren und wirklich auch eine berufliche Perspektive haben. Im Prinzip Spezialisten und besondere Fachkräfte. Was gar nichts mehr bringt, ist einfach die Grenzen aufzumachen und dann zu glauben, das ist ja ein naiver Kühlerglaube, damit wäre der Fachkräftemangel beseitigt. Vielmehr ist es so, wir haben eine Einwanderung in die Sozialsysteme. Sie haben ja eben die Zahlen genannt. Viele bleiben da in der Hängematte liegen. Und es gibt gewisse Milieus, da können Sie eine normale Erwerbsbiografie mit der Lupe suchen. Das heißt, das ist nicht die Lösung, sondern wir lösen erstens mal nicht unser Fachkräfteproblem. Und zweitens sorgen wir dafür, dass unser Sozialstaat irgendwann kollabiert. Das ist eine verantwortungslose Politik und die müssen wir kritisieren.
Aber die etablierte Politik und auch Verbände fordern ganz im Gegensatz zu dem, was Sie sagen, eine weitere Öffnung unseres Arbeitsmarktes und das vor allem für Nicht-Akademiker. Haben die irgendwas nicht verstanden?
Ja, also ich wundere mich selbst immer, wie naiv beziehungsweise blauäugig hier die Einwanderungspolitik und der Zuzug nach Deutschland gestaltet und begriffen werden soll. Und man muss natürlich diesen Verbänden auch eine gewisse Nähe zur Politik unterstellen. Ich glaube, das kann man machen. Und die äußern natürlich das, was von politischer Seite auch gerne gehört wird. Und wir wissen ja seit 2015 spätestens, dass Deutschlands Einwanderungspolitik eben nicht kühl rational ist, sondern gutmenschlich gefärbt. Das heißt also, wir wollen die Welt retten mit offenen Grenzen. Und das hat dazu geführt, dass wir gar kein Problem gelöst haben. Das heißt also, ich unterstelle diesen Verbänden, wenn schon nicht mangelnde Sachkenntnis, aber zumindest eine politische Schlagseite. Schade, sie trauen sich eben nach oben nicht zu melden, was wirklich Not tut. Und wir brauchen eine Einwanderungspolitik, die nicht nur deutschen Interessen gerecht wird, sondern auch die Entwicklung der Art des Arbeitsmarktes, die zukünftigen Entwicklungen ins Auge fasst. Und dort können wir nur noch Leute gebrauchen, die wirklich spezialisiert sind, die gut ausgebildet sind. Und vor allen Dingen denken Sie mal, jetzt kommt jemand aus dem Bereich Nahe Osten hier nach Deutschland, aus dieser Region. Er muss erstmal die Sprache lernen. Er hat nur eine unzureichende Schulbildung, wie das in diesen Regionen teilweise üblich ist. Akademiker dort sind nicht mit deutschen Akademikern zu vergleichen. Und auch alle anderen Ausbildungen dort sind nicht mit deutschen Ausbildungsgängen zu vergleichen. Er hat dann eventuell Probleme mit der Sprache. Er kann sich hier in der Leistungsgesellschaft nicht so orientieren, weil auch das in seiner Heimat so nicht stattgefunden hat. Und das bedeutet, wir haben dann massenweise Sozialhilfekarrieren, die dann unseren Sozialstaat belasten. Und das ist keine verantwortungsvolle Politik. Das muss man so feststellen.
Sie haben ja vorhin auch hier im Podcast eine recht steile These aufgestellt. Der Arbeitsmarkt würde sich künftig so verändern, dass für einfache Tätigkeiten tatsächlich keine Menschen mehr gebraucht würden. Da würde die KI, also die künstliche Intelligenz, einiges übernehmen können. Können Sie das erklären und haben Sie da ganz konkrete Beispiele für uns?
Also wir haben ja bei der Einwanderung grundsätzlich immer die Frage, was macht man? Lässt man Einwanderung zu oder investiert man in Maschinen und in Mechanisierung, Rationalisierung? Damals bei den Gastarbeitern zum Beispiel, dort hätte man auch in Maschinen investieren können. Natürlich haben diese Gastarbeiter einen großen Beitrag geleistet, überhaupt keine Frage, das möchte ich gar nicht schmälern, die haben hart gearbeitet. Das war übrigens auch eine ganz andere Einwanderungsgeneration. Aber man hat sich eben auf diese Einwanderung verlassen und man hat eben diesen Maschinensektor, der ja Arbeitspersonal überflüssig macht, eigentlich nicht richtig ausgebaut. Und wir haben jetzt dieselbe Frage natürlich jetzt in der Industrie 4.0. Das heißt zum Beispiel, es gibt jetzt schon bei Versicherungsunternehmen eben Prozesse, die von KI gesteuert werden, in denen das normale Antragswesen, was ja immer die gleichen Parameter hat, Zeit, Umfang und so weiter und so fort, Beteiligte, das wird alles durch künstliche Intelligenz erledigt. Und daraus resultieren natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze. Aber das sind eben andere Arbeitsplätze, als wir jahrelang behalten konnten von Niedrig- und Geringqualifizierten, die vielleicht auch nicht so stark in der Fortbildung sind und Weiterbildung. Und hier wird es zu Verwerfungen kommen. Wir werden mit einem völlig neuen Arbeitsmarkt zu tun haben. Und es ist gut, sich jetzt darauf vorzubereiten. Und was gar nichts bringt, ist einfach die Schleusen aufzureißen und dann zu sagen, wir lösen jetzt angesichts dieser neuen Herausforderungen das Problem einfach mit einer Massenzuwanderung aus allen Herren Ländern. Und dann kommt hier noch hinzu, was wir tatsächlich richtig kritisieren. Natürlich ist jemand, der aus einem Kulturraum zuwandert, der Deutschland kulturell eher fremd ist, hat andere Chancen. Er ist nicht chancenlos, aber er hat eben andere Chancen als jemand, der zum Beispiel aus einem Land zuwandert, was mit Deutschland vergleichbar ist. Und das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen muss.
Sie wollen Hürden errichten, dass eben nicht direkt in die Sozialsysteme eingewandert werden kann. Wie hoch wollen Sie diese Hürden ungefähr hängen?
Wir orientieren uns an den Staaten, die mit einer, sage ich jetzt mal, handverlesenen Auswahl von Spezialkräften, von sehr, sehr gut ausgebildeten Menschen, die zum Arbeitsmarkt passen, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Denken Sie an Australien, denken Sie an Kanada. Dort ist ja fast eine handverlesene Auswahl gang und gäbe. Das heißt, es wird geprüft, sind Sprachkenntnisse da? Wie sieht der finanzielle Hintergrund da? Sind Vorqualifikationen da? Gibt es eine gewisse Altersspanne, die wir perspektivisch auffassen können und sagen können, naja gut, da besteht eine ganz große Chance für die Integration in den Arbeitsmarkt? Oder ist das im Prinzip eine Zuwanderung, in der Deutschland ein großes Risiko eingeht, weil unklar ist, ob diese Person, dieser Einwanderer jemals einen großen Beitrag leisten wird? Ich glaube, ein Land, das keine Rohstoffe hat und davon abhängig ist, Spitzenprodukte auf dem Weltmarkt präsentieren zu können, eben sich nicht leisten kann, einfach eine Einwanderung in die Sozialsysteme zuzulassen und eben auch Spezialisten zu verzichten. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Ich habe mich an dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern über die Zuwanderung von Spezialisten informiert. Und was hat man mir damals in einer großen Runde gesagt? Sie leiden darunter, dass Spezialkräfte zum Beispiel aus dem asiatischen Bereich monatelang auf ein Visum warten, während zur gleicher Zeit, das ergänze ich jetzt, während zur gleicher Zeit jemand einfach bei Freilassing über die Grenze läuft, einfach Asyl sagt und teilweise nicht nachprüfbare Gründe für seinen Zuzug angibt und dann hier im Sozialsystem landet. Also das zeigt, wie verrückt unsere Einwanderungspolitik ist.
Sagt Joachim Paul, er ist Mitglied des Bundesvorstandes der AfD. Und wir haben heute über eine sehr, sehr große Baustelle der etablierten Politik gesprochen, nämlich über die Zuwanderung und Chancen für den Arbeitsmarkt in der Zukunft. Dankeschön, Joachim Paul, bei uns in 7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD. Danke.
Viele Grüße nach Berlin. Dankeschön.
Diese Summe müssen wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen und uns vorstellen können. 500 Milliarden Euro gibt die Scholz-Truppe allein in diesem Jahr aus und macht Unmengen an Schulden, fast 140 Milliarden neue Schulden und dazu obendrauf noch 100 Milliarden versteckte Schulden, getarnt mit einem Bundeswehr-Tarnnetz als sogenanntes Wehr-Sondervermögen. Der Haushaltsexperte der AfD im Bundestag, Peter Böhringer, sagt, Deutschland müsste überhaupt keine Schulden machen. Das meiste Geld wird für wenig Sinnvolles ausgegeben. Das lassen wir uns gleich erklären nach unseren Nachrichten jetzt in 7 Tage Deutschland. Thüringen, Dekarbonisierung bedeutet Deindustrialisierung. Die Regierung unter dem linken Ministerpräsidenten Ramelow will die Thüringer Wirtschaft dekarbonisieren. Das heißt auf Deutsch, keine fossilen Brennstoffe mehr. Kein Öl, kein Benzin, kein Diesel. Das ist utopisch, sagt die energiepolitische Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion Thüringen, Nadine Hoffmann, gegenüber 7 Tage Deutschland.
Was Staatssekretär Feller auch vorgestellt hat, ist die milliardenschwere Deindustrialisierung der Wirtschaft des Freistaats. Weder hat Thüringen die Infrastruktur für die Umstellung auf grünen Wasserstoff, noch ist die dafür nötige Energieerzeugung durch Windkraftanlagen grundlastfähig. Hinter der erklärten Revolution der Unternehmen verbirgt sich, dass sich die Landesregierung zulasten der Wirtschaft und der Verbraucher in einer energiepolitischen Sackgasse befindet. Energie muss verfügbar, regelbar und bezahlbar sein. Die utopischen Pläne der Thüringer Regierung werden das Gegenteil hervorrufen und den Freistaat in eine schwere Krise lenken.
Rheinland-Pfalz, Inflation beginnt zu traben. Wann setzt sie zum Galopp an? Die Inflationsrate ist in Deutschland mit 7,9% auf dem höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Selbst Experten hatten einen solch starken Anstieg nicht vorhergesehen. Für den Euroraum liegt die Inflation tatsächlich noch höher. Iris Nieland, Haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, meint, die Inflation treffe die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft am härtesten. Sie könnten deutlich steigende Energiepreise oder die Preissteigerungen an der Supermarktkasse kaum noch auffangen. Iris Nieland sagte uns,
so wirkt sich eine Inflation von nahezu 8% auf Familien und Rentner wie ein Anstieg von 10 bis 15% aus. Grund ist vor allem der höhere Anteil von Lebensmittelausgaben am Gesamteinkommen. Und führt man sich dann noch vor Augen, dass ein Verdienst auf mehrere Köpfe verteilt werden muss, dann sind die Auswirkungen wirklich katastrophal. Wir als AfD-Fraktion sagen ganz klar, Mehrwertsteuern müssen deutlich gesenkt werden. Darüber hinaus haben wir ja ein umfassendes Paket zur schnellen und unbürokratischen Entlastung der Bürger entwickelt. Das Existenzminimum ist zuallererst mal von Steuern und Abgaben freizustellen. Und das bedeutet, dass der Grundfreibetrag beim steuerlich zu berücksichtigenden Einkommen mindestens auf 12.600 Euro pro Jahr angepasst werden muss. Auch die Hartz-IV-Regelsätze müssen das Existenzminimum sicherstellen und der Mindestlohn ein von staatlichen Leistungen unabhängiges Leben ermöglichen. Die CO2-Steuer muss gestrichen und die Mineralölsteuer halbiert werden.
Brandenburg, Untersuchungsausschuss BER, die Ausschussarbeit beginnt. Am 10. Juni tritt der Untersuchungsausschuss BER des Brandenburger Landtages zu seiner ersten regulären Sitzung zusammen. Zu dieser Sitzung bringt die AfD-Fraktion insgesamt 39 Beweisanträge ein. Es handelt sich sämtlich um Beweisanträge, in denen die Vorlage von Akten und Studien beauftragt wird, die sich mit dem Untersuchungsgegenstand Schallschutz befassen. Dazu Daniel Freiherr von Lützow, Obmann der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg im Untersuchungsausschuss.
Der Schallschutz kristallisiert sich mehr und mehr zu dem zentralen Thema für eine mögliche dauerhafte Wirtschaftlichkeit des Flughafens BER raus. Auch wegen der hohen Schallschutzentgelte, die Fluggesellschaften für jede Maschine und jeden einzelnen Passagier zahlen müssen, gerät der Standort aktuell immer mehr unter Druck. EasyJet verkleinert seine Flotte auf den niedrigsten Stand seit Beginn seines Engagements in Schönefeld und Ryanair droht jetzt nachzuziehen. Die umstrittene Standortentscheidung für Schönefeld in den frühen 1990er Jahren wirkt somit bis heute nach und wird zu einem echten Wettbewerbsnachteil. Das unterstreicht umso mehr die Wichtigkeit des mit den Stimmen der AfD eingesetzten Untersuchungsausschusses. Hier werden keine alten Kamellen untersucht. Der Ausschuss verarbeitet hochaktuelle Themen, die Tag für Tag mehr Brisanz bekommen.
Sachsen, CDU-Spendenaffäre, Sumpf endlich trockenlegen. CDU-Ministerpräsident Kretschmer zeichnete einen Unternehmer aus, der zuvor 25.000 Euro an die CDU gespendet hatte. Auf Anfrage machte die Staatskanzlei jedoch keine Angaben, ob es weitere solche Fälle gibt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Urban spricht von einem regelrechten Sachsensumpf, der scheine immer noch nicht trockengelegt zu sein. Es riecht nach Vetternwirtschaft, wenn derartige Gefälligkeiten für CDU-Parteispender gewährt werden. Deshalb ist es inakzeptabel, wenn die Staatskanzlei ein Geheimnis um weitere Ehrungen für Großspender macht, so Urban. Die AfD-Fraktion im Dresdner Landtag fordert nun die vollständige Offenlegung aller Daten. Offenbar habe Herr Kretschmer, so Urban weiter, aus den Affären der Vergangenheit nichts gelernt. Der CDU-Ministerpräsident hatte erst kürzlich den Milliardär und CDU-Spender Theo Müller für den Aufbau der Großmolkerei Müllermilch in Sachsen ausgezeichnet. Allerdings war Müller bisher eher durch Steuerflucht und Dumpingpreise für sächsische Milch negativ aufgefallen. Es ist Zeit, Sachsen von 30 Jahre CDU-Filz zu befreien, so AfD-Fraktionschef Urban. Und das war ein kurzer Überblick über die neuesten Nachrichten aus den Landtagsfraktionen und den Landesverbänden der Alternative für Deutschland. Wir sind im Netz für Sie präsent und haben neue Nachrichten für Sie fast im Minutentakt. Gucken Sie bitte gerne bei uns vorbei auf afdkompakt.de oder allen anderen Plattformen bei Getter, bei YouTube, bei Twitter oder auch natürlich bei Facebook. Sie hören 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD. Eine interessante Woche im Deutschen Bundestag. Haushaltswoche. Jeden Tag Debatten im Reichstag nur rund ums Geld. Das bedeutet Großeinsatz für den haushaltspolitischen Sprecher unserer AfD-Bundestagsfraktion, für Peter Böhringer. Die linksgelbe Regierung jongliert mit unvorstellbar hohen Beträgen, hunderte Milliarden Euro, unser Geld, Steuergeld. Sehr häufig nicht gut angelegt, sagt die AfD. Und das schauen wir uns jetzt mit Peter Böhringer genau an. Schönen guten Tag, Herr Böhringer.
Guten Tag, Herr Frieh.
Wir haben ja in Deutschland eine Schuldenbremse. Die steht im Grundgesetz und doch macht die Scholz-Regierung Schulden, als gäbe es kein Morgen. 139 Milliarden neue Schulden, Geld, das mal locker unsere Kinder erwirtschaften dürfen. Wir werden das höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber Herr Böhringer, erklären Sie es uns, warum gilt denn die Schuldenbremse auf einmal nicht mehr?
Ja, den Zustand haben wir nun schon seit März 2020. Die ganz böse Corona-Pandemie hat jetzt im 5. oder 6. Haushalt nacheinander den Grund hergegeben, unglaublich viel Geld auszugeben, das praktisch zu 100% auf Pump finanziert wurde und wird. Und das hat technisch die Regierung nur so hinbekommen, dass sie die Schuldenbremse, die in der Verfassung steht, im Artikel 115, aussetzt, einfach mal aussetzt. Es gibt diese Ausnahme für Naturkatastrophen und die wird jetzt schon im 5., 6. Haushalt nacheinander gezogen, inklusive Nachtragshaushalten. Und das ist jetzt im 22er Haushalt auch der Fall. Und Sie haben jetzt die Zahl schon gesagt, 139 Milliarden, da ist das sogenannte Bundeswehr-Sondervermögen noch gar nicht drin. Das ist nämlich tatsächlich auch qualitativ neu. Zum ersten Mal sagt die Bundesregierung in ihrer Begründung zur Aussetzung der Schuldenbremse im 22er Haushalt nicht mehr nur, es ist Corona ganz furchtbar schlimm, sondern auch der Ukraine-Krieg ist so schlimm, dass er uns unglaublich viel Neuverschuldung abverlangt. Und das kann man auch quantifizieren. Es sind über 40 Milliarden, die offiziell jetzt schon im 22er Haushalt mit der Ukraine begründet werden, mit dieser Begründung. Man kann geistig auch noch 100 Milliarden Bundeswehr-Sondervermögen drauflegen, das auch noch mit dem 22er Haushalt jetzt in dieser Woche mit verabschiedet wird.
Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Da gibt es auch bei vielen Menschen da draußen das Missverständnis, die davon ausgehen, dass diese sogenannten 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, dass die in den Schulden drin sind. Aber die Argumentation der linksgelben Regierung ist ja, Sondervermögen sind keine Schulden. Das heißt, die kommen auf die 140 Milliarden knapp Neuverschuldung oben nochmal drauf.
Es sind natürlich Schulden. Das Geld liegt nicht rum irgendwo. Es muss aufgenommen werden aus dem Kapitalmarkt. Das wird klassische Staatsverschuldung. Deshalb ist auch die Begrifflichkeit Sondervermögen völlig falsch. Das ist eine orwellianische Begriffsverdrehung. Es sind Sonderschulden. Das wäre der korrekte Begriff. Aber im Haushalt wird es eben als Vermögen ausgewiesen, was absurd ist. Wenn man es jetzt geldtheoretisch sieht, ist es sogar korrekt. Denn seit 1971, seit der Aufgabe der Golddeckung, ist jedes Vermögen gleichzeitig eine Schuld. Aber das führt jetzt hier zu weit. Also es sind eindeutig Schulden. Und das Neue an dieser Verschuldung ist, dass es noch nicht mal klassisch über die Aussetzung der Schuldenbremse des Artikel 115 funktioniert, sondern dass man das Grundgesetz selbst ändert in der sogenannten Wehrverfassung im Artikel 87a und explizit die Zahl von 100 Milliarden reinschreibt und der Bund ist berechtigt, in Form von Verschuldung diese 100 Milliarden aufzunehmen und es wird nicht auf die Schuldenbremse im Artikel 115 angerechnet. Das ist also wirklich völlig neu, eine absurde Konstruktion, die wirklich in den letzten Wochen aufgekommen ist und die wir jetzt gestern Abend in den Ausschüssen und auch diese Woche noch im Bundestag genauso verabschieden werden. Sicherlich gegen unsere Stimmen.
Die AfD-Fraktion hat sich eine Packung frische Rotstifte gekauft und sich diesen Haushalt der links-gelben Regierung genau angeschaut. Über 500 Milliarden Euro schwer ist das Werk und sie haben einiges gefunden, was man locker streichen könnte. Geben Sie uns doch ein paar Beispiele bitte. Auf welche Posten könnten wir problemlos verzichten und was hätte das für Auswirkungen auf den Haushalt? Weniger Schulden, gar keine Schulden?
Also ich gehe tatsächlich so weit, dass wir das Sondervermögen für die Bundeswehr jetzt mal ausgenommen, es ohne Schulden hingebracht hätten in diesem Haushalt. Das heißt, die 139 Milliarden und sogar mehr als das haben wir gegenfinanziert mit Einsparungsvorschlägen konkret. Großer Brocken darin ist der sogenannte Klima- und Transformationsfonds, wie das schon heißt. Also ganz viel Ideologie hier drin. Transformation der Welt, das steckt da drin. Und dieser Fonds, den es bereits gibt, könnte aus unserer Sicht praktisch vollständig und praktisch ohne Schaden für den Steuerzahler, im Gegenteil mit Nutzen für den Steuerzahler gestrichen werden. Das alleine sind mit Rücklagen über 85 Milliarden Euro. Dann gibt es die sogenannte Asylrücklage im Bundeshaushalt, die wir in dieser Form auch nicht gebraucht hätten und die jetzt auch endlich mal aufgelöst werden kann, 7 Jahre nach 2015. Und das sind auch 48 oder 50 Milliarden. Da sind sie alleine schon bei fast den 139. Und dann haben wir als großen Übeltäter identifiziert den Einzelplan des Gesundheitsministers, der tatsächlich von den lange Jahrzehnte üblichen etwa 15 bis 17 Milliarden aufgewachsen ist, auf heute 64 Milliarden pro Jahr. Das muss ich vorstellen. Herr Lauterbach hat 64 Milliarden. Boah, das ist mehr als das Vierfache dessen, was vor Corona üblich war. Und damit wissen Sie auch, was das ist. Corona-Ausgaben, Zahlungen an Krankenhäuser für leerstehende Betten, für Leerstehende, nicht etwa für Überfüllte. Ja. Kosten für Tests, Kosten für Impfstoffe, das Offenhalten der Impfzentren in einer Zeit, in der die Pandemie ja vorbei ist. Das ist alles überflüssig. Die AfD hat das schon seit fast 2 Jahren jetzt streichen wollen es immer noch streichen. Und das bringt auch noch mal eine Menge Geld. Interessant ist vielleicht, dass ein schlechtes Produkt teuer beworben werden muss. Das macht das Bundesgesundheitsministerium. Herr Lauterbach braucht das 40-fache dessen an Öffentlichkeitsgeldern für Öffentlichkeitsarbeit, was er früher hatte. Vor Corona hat das Ministerium 5 Millionen ausgegeben pro Jahr. Jetzt sind es 200 Millionen und Ampel und Union wollen es sogar nochmals verdoppeln. Also ein ganz schlechtes Produkt muss mit dieser Impfpropaganda, mit der wir tagtäglich Bescheid werden, permanent beworben werden. Die Leute wollen sich trotzdem nicht mehr impfen lassen, aus guten Gründen inzwischen. Das ist alles drin in diesem Haushalt. Also, und dann haben wir noch sehr viel gefunden, was wir immer finden. Gender und andere Klimaprogramme in aller Welt, also nicht nur in Deutschland. Über die berüchtigte Agenda 2030, das wird dem einen oder anderen was sagen, wird also wirklich die ganze Welt beglückt mit zum Teil irrsinnigen Dingen wie Solardächer auf Moscheen oder Genderarbeit in Afghanistan oder auch in Nicaragua. Das haben wir schon, das sind Hunderte, Tausende, Zehntausende von Positionen. Es ist auch für uns nicht immer einfach, was man nun streichen kann und was vielleicht auch mal im Einzelfall gute Positionen sind. Aber da sind wir auch dran zu streichen. Und das alleine bringt mehr als 140 Milliarden, die wir ja hier bringen müssen.
Nun gibt die Regierung ja viel Steuergeld nicht einmal unbedingt für die Interessen der Deutschen aus. Die EU bedient sich an unseren Milliarden freizügigst. Wie viel aus unserem Haushalt rennt denn da ungebremst gen Brüssel? Und wo würden Sie als AfD dafür den Stopppunkt setzen?
Da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt direkte Zahlungen an die EU von immerhin inzwischen auch 40 bis 45 Milliarden pro Jahr, also auch fast ein Fünftel des Haushalts. Das könnten wir nicht vollständig einsparen, aber wir würden sehr viele dieser Aufgaben renationalisieren. Die haben in der EU gar nichts zu suchen. Nach dem Subsidiaritätsprinzip müsste das national bei uns abgearbeitet werden. Und wir könnten auch sicher 2/3 sparen von diesem Geld. Also es wird national günstiger. Das alleine ist also was. Dann würden wir wenn es schon Gelder für die EU gibt, und es gibt riesige Programme, das Corona-Programm der EU, Next Generation EU, umfasst fast 800 Milliarden Euro, von denen Deutschland nach unserer Rechnung also mindestens mal 200 bis 300 Milliarden Rückfluss zustehen müssten. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben pro Jahr zurzeit etwa 20 Milliarden Rückfluss. Vielleicht summiert sich es auch in Summe auf 50. Das ist ja nicht mal ein Viertel dessen, was wir eigentlich zurückbekommen müssten. Da würde die AfD auf jeden Fall auch drauf bestehen, dass das Geld zurückfließt. Ja, und dann drohen schon die nächsten EU-Schuldentöpfe für die Ukraine, will Frau von der Leyen eine noch unbekannte Summe, wahrscheinlich über 300, vielleicht 500 Milliarden an EU-Gemeinschaftsschulden aufnehmen. Ein neues Gemeinschaftsschuldenprogramm, obwohl uns ja gerade vor ein, zwei Jahren erzählt wurde, das Gemeinschaftsschuldenprogramm für Corona, das ohnehin rechtswidrig war, sei eine einmalige Ausnahme gewesen und nur eine Jahrhundertausnahme wegen der Jahrhundertpandemie. Und nur ein Jahr später wird schon der nächste EU-Topf konzipiert.
Nun bewegt sich die Inflation in dieser Woche festgestellt auf die 8%-Marke zu. Können Sie einen Zusammenhang erklären zwischen der ruinösen Haushaltspolitik von Finanzminister Lindner von der FDP und dieser galoppierenden Teuerung?
Gut, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass nur Deutschland und nur Herr Lindner in den letzten Monaten verantwortlich war für diese Inflation. Also zum einen muss man sagen, es gab schon die Inflation im Herbst 21, als Lindner gerade ins Ruder kam. Da waren wir schon über 5%. Es ist also auch falsch, wie es Lindner und Scholz heute machen, zu sagen, dass nur der Ukraine-Krieg schuld an der Inflation sei. Nein, das hat ganz andere Ursachen und praktisch jede dieser Ursachen hat die AfD von Anfang an immer bekämpft, insbesondere die massive Staatsverschuldung in Europa und in Deutschland, was ja monetisiert wird, dieses Geld durch die EZB. Monetisiert heißt, sie kauft auch für eigentlich rechtswidrig diese Schulden auf und über den Bankenkreislauf findet das Geld dann seinen Weg in die Konsumpreise am Ende. Das ist also schon inflationstreibend, die Staatsverschuldung. War es lange vor dem Ukraine-Krieg und war es auch schon vor Lindner. Ist aber mit Lindner nicht besser geworden. Er hat es tatsächlich geschafft, in 6 Monaten insgesamt 300 Milliarden Schulden aufzunehmen. Also das ist schon irre. Dann gibt es aber andere Gründe. Die Klimaschutzmaßnahmen, die CO2-Ideologie, das verteuert weltweit, aber auch in Deutschland die Energie und die Nahrungsmittel. Es gibt die EU-Planwirtschaft, die EU-Bürokratie, die auch überall zuschlägt. Dann natürlich die einerseits temporären Corona-Maßnahmen, andererseits ist das jetzt ja auch schon im dritten Jahr. Das erschwert zunehmend die Transportlogistik weltweit. Und da ist Deutschland ja durchaus auch beteiligt in diesen Maßnahmen. China auch, das ist also nicht Lindner alleine. Und das verknappt inzwischen wirklich überall das Angebot. Man sieht das teilweise auch an den Supermärkten. Und das erhöht natürlich automatisch auch die Preise. Dann, was wir immer wieder sagen und sagen müssen, und das ist einfach reine Marktwirtschaft, die Zuwanderung führt zu gewaltiger, millionenfacher Mehrnachfrage nach Wohnraum, der nirgendwo da ist. Das heißt, die Preise gehen deswegen hoch. Das ist kein Rassismus oder sowas, wenn man sagt, Zuwanderung führt zu einer Nachfrage, die es vorher nicht gab, die niemand geplant hat. Und natürlich gehen dann die Immobilien und die Mietpreise nach oben. Das ist also nicht ein relativ großer Effekt in dieser Inflationsrechnung. Und zuletzt sagen wir, kann man jetzt zum ukrainischen Krieg stehen, wie man will, die Sanktionspolitik, die hier gemacht wird, aus teilweise auch moralischen Gründen, ohne dass sie viel hilft, die schadet uns teilweise mehr als den Russen. Das ist wirklich so und das treibt jetzt die Benzinpreise, die Gaspreise sowieso. Also da werden wir auch noch einiges in diesem Jahr erleben. Ich glaube noch nicht mal, dass die 7,9%, die jetzt diese Woche gemeldet wurden an Gesamtinflation, das letzte Wort sind. Also das ist ein Kanon von Ursachen, was die Inflation angeht. Und die allermeisten sind tatsächlich Politik gemacht. Es gibt ein paar Ausnahmen, die wirklich international in Rohstoffpreise, die aus anderen Gründen steigen. Dafür kann Herr Lindner und die Regierung tatsächlich nichts.
Schulden für den deutschen Haushalt, Schulden für den EU-Haushalt und eine Inflation auf der Höhe, wie wir sie aktuell erleben, das müsste alles nicht sein und das würde nicht sein, hätte die AfD das Steuer aktuell in der Hand, sagt der haushaltspolitische Sprecher unserer AfD-Bundestagsfraktion Peter Böhringer, bei dem wir uns sehr herzlich für das Interview heute bedanken. Herzlichen Dank, Herr Böhringer.
Mein Dank zurück und Gruß an alle Zuhörer.
7 Tage Deutschland, hier ist der AfD-Wochenend-Podcast aus Berlin. Nun haben wir inzwischen Juni und jetzt greift das, was uns die linksgelbe Bundesregierung als Entlastungspaket verkaufen will. Im Nah- und im Regionalverkehr sind Tausende in übervollen Zügen und Bussen nahezu gratis unterwegs. Auf Benzin und Diesel gibt es Steuerabschläge. Da müssten doch jetzt alle glücklich und zufrieden sein, denkt sich die Scholz-Regierung. Und wir von 7 Tage Deutschland fragen gleich nach. Beim energiepolitischen Sprecher der AfD-Bundesregierung, Bundestagsfraktion bei Steffen Kotré. Schönen guten Tag. Ist jetzt tatsächlich alles gut?
Schönen guten Tag, auch von meiner Seite. Natürlich nicht. Also einmal sind die Dinge ja, die jetzt ausgeschüttet werden, nicht erwirtschaftet, sondern es sind Steuergeldern, also linke Tasche, rechte Tasche. Mhm. Dann haben wir ja schon vor Monaten gesagt, endlich mit den Steuern runter, damit die Autofahrer an der Tankstelle die Preise zahlen, die sie auch zahlen können. Und das haben andere Länder uns schon vor Monaten vorgemacht. Und das, was jetzt geplant ist, also die 35 Cent bzw. 17 Cent dann auf Diesel, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wichtiger wäre einfach das Problem an der Wurzel packen. Und das sind die hohen Energiepreise. Und das ist die Energiewende. Und das ist die links-grün getriebene Inflation, auch auf die Energiepreise, die wir schon seit einem Jahr haben und die nicht unbedingt nur durch den Ukraine-Russland-Konflikt gekennzeichnet ist. Also insofern, ja, die Steuerentlastung ist auf jeden Fall gut, aber natürlich nicht ausreichend und eben auch nicht an der Wurzel anpackend. Darüber hinaus, wir werden sehen, ob die Steuererleichterungen wirklich beim Kunden ankommen. Denn es ist ja geplant, dass diese Steuern lediglich von den Tankstellenbetreibern nicht erhoben werden. Vielleicht haben die woanders Defizite, die sie irgendwo stopfen wollen. Und das ginge dann auch wieder zulasten der Kunden, wenn sie diese Entlastung nicht weiterreichen. Das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber alles in allem viel zu spät und die Maßnahmen gehen auch in die falsche Richtung.
Viele Autofahrer, Steffen Kotré, sind ja enttäuscht. An vielen Tankstellen ist es nicht wirklich merklich billiger geworden. Woran kann das liegen?
Das ist eine gute Frage. Also es kam ja immer so ein bisschen der Verdacht auf, hier tricksen die Unternehmen. Das ist nicht so ganz klar. Aber ich würde dich an dieser Stelle nochmal wiederholen, dass die Politik der falschen Weichenstellung aus den vergangenen Jahren und fast schon Jahrzehnten daran schuld ist, grundsätzlich. Also wenn wir zum Beispiel unsere Stromversorgung einengen, dann Gas für die Stromversorgung mehr nutzen müssen, dann wird dieses Gas natürlich teurer und kann an anderer Stelle eben nicht mehr eingesetzt werden. Genauso mit dem Öl. Wenn also hier die Strompreise steigen, dann hängt alles miteinander zusammen. Und wir haben jetzt eine Embargo-Politik der Regierung und dann werden die Preise nicht weiter sinken. Wir haben es hier mit einer Politik einer künstlichen Verknappung zu tun. Und das ist das eigentliche Problem bei der Sache.
Es steht ja immer wieder der Vorwurf im Raum, die Mineralölkonzerne würden sich auf Kosten der Autofahrer jetzt die Taschen so richtig voll machen. Der zahnlose Tiger-Kartellamt kündigt in dieser Woche an, genau hinzusehen. Vielleicht können Sie es ja erklären. Wenn, wie in dieser Woche in Berlin gesehen, die Dieselpreise Sprünge innerhalb weniger Stunden von über 20 Cent machen, dann stimmt doch da was nicht. Früher gab es solche extremen Sprünge nicht. Hier zockt doch irgendjemand ab. Können Sie sagen, wer das ist?
Also ganz klar ist das nicht und es ist schon richtig, dass das Bundeskartellamt hier nachgucken muss. Und wir haben im Bundestag auch ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht, dass hier noch mehr Druck gemacht werden kann und noch mehr Befugnisse dafür da sind. Aber wenn die Konzerne so reagieren, dann ist das aber auch ja der Situation geschuldet. Und diese Situation ist gekennzeichnet durch eine völlig chaotische Energiepolitik der Bundesregierung, die eben mit dieser künstlichen Verknappung auch zu tun hat. Zum einen Energiewende, also Strom nur noch aus Windstrom und Photovoltaik. Und wir wissen, dass dieser Strom nicht solide ist. Er kann nicht immer abgerufen werden. Wir haben den Ausstieg aus der Kohleverstromung vor uns. Und wir haben jetzt aktuell den Ausstieg aus der gesicherten Kernenergie. Naja, und wenn ich die Stromversorgung künstlich einenge, dann steigen natürlich die Preise. Und dadurch, dass alles zusammenhängt, wir machen ja eben auch mit Gas Strom, werden die anderen Energieträger ebenfalls teurer. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass in diesen chaotischen Zeiten dann die Unternehmen Schlupflöcher suchen. Hätten wir eine stabile Politik, eine stabile Energiepolitik und eine stabile Energiebasis, dann würden diese Schlupflöcher sich gar nicht erst auftun und die Unternehmen werden gar nicht auf die Idee kommen, sich da irgendwie durchzumogeln. So aber haben wir es mit Willkür auch auf der Regierungs- und Politikseite zu tun, sodass wir dann diese Probleme haben. Und ich kann es nicht verstehen, wie wir unsere Energieversorgung hier künstlich verteuern, verknappen und den Leuten unsozial das Geld aus der Tasche ziehen. Und das ist das eigentliche Thema, über das wir reden müssen.
Schauen wir nochmal auf den Anfang der Woche auf EU-Ebene geschlossenen Kompromiss. Kein Öl mehr aus Russland, das per Schiff kommt. Die Druzhba-Trasse bleibt offen und beliefert unter anderem die Raffinerie in Schwedt, aber das nur noch bis zum Jahresende. Dann kommt kein Öl mehr aus Russland. Was halten Sie von dieser Einigung?
Ja, das ist glatter energiepolitischer Selbstmord. Mhm. Wir brauchen Öl. Wir können das Öl gerade auch im PCK Schwedt nicht substituieren, egal was die Politiker sagen. Und wenn wir dieses Öl auch in einem halben Jahr nicht substituieren können, naja, dann fällt also diese Raffinerie aus. Und damit haben wir Engpässe in Gesamtostdeutschland, im westpolnischen Raum, in Berlin. Auch der Flughafen BER wird dann mit Kerosin nicht mehr beliefert werden können. Also wir haben es hier mit einer selbstmörderischen Energiepolitik zu tun. Das Bundeswirtschaftsministerium, geführt von dem grünen Habeck und seinen grünen Staatssekretären, sprechen immer davon, dass PCK Schwedt also auch anderweitig beliefert werden kann. Stimmt aber nicht. Das ist Augenwischerei. Also einmal gibt es die Leitungen mit der Kapazität nicht. Öl soll ja dann sowieso nicht mehr durch Rohrleitung kommen. Wie soll es dann passieren? Also PCK Schwedt würde dann ausfallen. Und es gibt keine andere Möglichkeit, hier an preiswerten Diesel und Benzin zu kommen. Naja, gut, das Ausland wird sich dann die Hände reiben und wir werden also im großen Maßstab wieder importieren. Und auch da werden die Preise dann wieder ansteigen, unsozial ansteigen. Unser Wohlstand wird also wieder mal ins Ausland transferiert, weil wir uns selber den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Also ein völlig unhaltbarer Zustand.
Juni bis August. 3 Monate werden die Bürger jetzt vermeintlich entlastet und das in einer Zeit, in der viele wegen des Sommerurlaubs ohnehin nicht im Land sind oder zumindest nicht zur Arbeit fahren oder pendeln. So riesig dürfte die Entlastung da wirklich nicht sein. Aber wie geht's dann weiter? Gehen die Spritpreise dann ab September auf das Vor-Juni-Niveau hoch oder wird's eventuell noch teurer werden an der Tanke? Was vermuten Sie?
Also alles in allem vermute ich, dass es dann natürlich wieder hochgeht, weil die Gesamtsituation ja in Deutschland nicht besser wird. Die künstliche Verknappung steht ja dann im Raum und die Unternehmen werden das schon mit einspeisen. dass sie sehen müssen, woher kriegen sie also dann bei diesem Ölembargo der Bundesregierung ihr Öl, ihre Rohstofflieferungen und werden dann natürlich vorhalten. Und die ganze Politik ist ja durch Unsicherheit charakterisiert. Die Stabilität ist weg. Die Unternehmen können gar nicht mehr langfristig planen. Und aus dieser Situation heraus wird man betriebswirtschaftlich immer sehen, dass die Unternehmen versuchen, ihre Vorteile erstmal für sich zu behalten, weil sie die nicht ausspielen können. Sie wissen nicht, was morgen passiert. Und insofern werden die Preise weiter steigen. Völlig klar, Inflation wird weiter angeheizt. Und ich sehe da also kein Licht im Tunnel bei dieser unverantwortlichen, ideologiegetriebenen und unsozialen Politik der Bundesregierung.
Haben Sie denn in der Bundestagsfraktion der AfD einen Alternativvorschlag in der Schublade? Was würde eine AfD in Regierungsverantwortung jetzt machen, damit die Bürger mobil bleiben und wir im kommenden Winter nicht frieren müssen? Eines haben Sie schon angesprochen, gleich eingangs. Die Steuern müssen runter und das dauerhaft, nicht nur über 3 Monate. Was hätten Sie ansonsten noch auf der Agenda?
Also die Bundesregierung plant ja die Senkung der Energiesteuer, also früher Mineralölsteuer genannt. Und wir würden aber zusätzlich noch die Mehrwertsteuer senken, dass wir also hier wirklich eine spürbare Entlastung haben, dass wir hier vielleicht so um 70 Cent runterkommen und nicht weniger. Das wäre eine kurzfristige Maßnahme. Die langfristige Maßnahme ist natürlich eine gesicherte Energieversorgung. Das heißt, keine Sanktionen, weg mit der Energiewende, weg mit dem EEG und vor allen Dingen auch weg mit diesen ganzen Klimaauflagen. Also CO2-Bepreisung muss jetzt sofort eingestellt werden, um also hier eine Entlastung zu haben, auch für die Zukunft.
Das Ölembargo ist energiepolitischer Selbstmord, sagt Steffen Kotré. Er ist der energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion bei uns in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. Steffen Kotré, herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Ich habe mir in dieser Woche sagen lassen, dass noch immer nicht alle Hörer unsere App kennen. Also meine Bitte jetzt an Sie. Installieren Sie noch heute die AfD-Podcast-App auf Ihrem Telefon. Das ist wirklich kinderleicht. Schauen Sie in die Beschreibung des Podcasts. Da kommen Sie mit einem Klick zur App. Für Apple-Telefone und auch für alle anderen. Oder Sie suchen im App Store oder im Play Store, je nachdem wie das für Ihr Handy heißt, nach AfD-Podcast. Nur diese beiden Worte und installieren Sie die App, die Sie da finden. Damit können wir Sie an jede neue Ausgabe unseres Podcasts erinnern. Sie können mit der App den ganzen Podcast zu Hause im WLAN kostenlos runterladen und sich dann unterwegs anhören, ohne dass Sie Daten verbrauchen. Sie können mit der App jederzeit eine Pause beim Hören machen und an gleicher Stelle weiterhören. 5 Minuten oder auch 2 Tage später, ganz wie Sie mögen. Die App merkt sich das. Und natürlich ist unsere App kostenlos und sie ist auch werbefrei. Und damit habe ich genug Werbung in eigener Sache gemacht und wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende. Das war 7 Tage Deutschland. Empfehlen Sie uns bitte weiter. Reden Sie mit Freunden, Familie und Bekannten über den AfD-Podcast. ARD und ZDF werden sicherlich nicht über unser Gegengewicht zur offiziellen Mainstream-Meinung berichten. Da müssen wir uns, und das tun wir sehr gerne, auf Sie verlassen. Schönes Wochenende, sagt Detlef Rier. Wir hören uns wieder zu 7 Tage Deutschland in 7 Tagen.